Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Unterhändler der EU und Großbritanniens haben sich auf einen weiteren Baustein des Brexit-Vertrages geeinigt. Sie verständigten sich heute auf eine Erklärung zu ihren künftigen Beziehungen nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. Demnach streben beide Seiten eine enge politische und wirtschaftliche Partnerschaft an. Der Vertragsentwurf für den EU-Austritt Großbritanniens war vergangene Woche vereinbart worden. Über beides müssen noch die EU-Mitgliedstaaten und das britische Parlament abstimmen.
Kann der Brexit-Chefverhandler jetzt langsam Feierabend machen? Michel Barnier heute Morgen bei der Sitzung der EU-Kommission in Brüssel. Nach den Scheidungsmodalitäten letzte Woche hat er mit Großbritannien jetzt auch geklärt, wie die künftigen Beziehungen aussehen könnten. Die Welt nach dem Brexit. Die Kommissare haben einen Text angenommen, der vielleicht nicht das endgültige Ergebnis ist, aber zumindest eines, das von den Experten auf technischer Ebene erreicht wurde. Die politische Erklärung, das 26-Seiten-Dokument, ist vor allem ein Versprechen auf die Zukunft, aber keine Garantie. So will man eine ambitionierte und tiefe Handelspartnerschaft, damit die Lkw weiter möglichst ungehindert rollen können. Auch die Fischgründe könnten nach dem Brexit weiter geteilt werden. Über Zugang zu Gewässern und Fangquoten soll zumindest verhandelt werden. Noch keine Lösung gibt es hingegen für diese 6 Quadratkilometer. Gibraltar, britisches Territorium im Süden Spaniens. Madrid verlangt hier Mitspracherechte. Die britische Premierministerin warb am Nachmittag zu Hause im Parlament für die Ergebnisse. Der Deal für unsere Zukunft ist zum Greifen nah. In den nächsten 72 Stunden werde ich alles tun, um ihn für das britische Volk abzuschließen. Denn am Sonntag soll der Text hier angenommen werden, beim Gipfel in Brüssel. Ambitioniert, weitreichend, partnerschaftlich. Die heute vorgelegte Erklärung ist voll mit gut klingenden Begriffen. Die EU hofft, dass die Theresa May helfen, den Deal auch durchs Parlament zu bringen. Doch schon ein Blick auf die Seitenzahlen zeigt, wo die Priorität der Verhandlungen lag. Der Scheidungsvertrag ist 585 Seiten lang, der Blick in die Zukunft nur 26.
Der Kandidat für den CDU-Vorsitz Merz hat mit Äußerungen zum Asylrecht eine innerparteiliche Kontroverse ausgelöst. Er sei der Meinung, man müsse über das individuelle Grundrecht auf Asyl offen reden, hatte Merz gestern Abend auf einer CDU-Regionalkonferenz in Thüringen gesagt. Heute schränkte er seine Aussage ein. Von den Mitbewerbern um den Parteivorsitz erhielt er keine Unterstützung für seinen Vorstoß. Auch von außerhalb der CDU gab es viel Kritik.
Die entscheidenden Sätze zum deutschen Asylrecht sind direkt vor dem Deutschen Bundestag zu lesen. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, heißt es im Artikel 16a. Darum gibt's jetzt gewaltigen Wirbel, ausgelöst nicht von Jens Spahn, sondern dem Mitbewerber um den CDU-Vorsitz Friedrich Merz.
Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann.
Was Merz befürchtet, wenn ein Grundrecht auf Asyl in der Verfassung steht, könnten alle anderswo abgelehnten Asylbewerber nach Deutschland kommen. Mitbewerberin Kramp-Karrenbauer will nichts am Asylrecht ändern und sieht in dem Versuch nichts Geringeres als Verrat an Helmut Kohl.
Diejenigen, die zu einem Kahlschlag des Asylrechts kommen wollen, können dies nicht im Rahmen der CDU tun, aus unserer historischen Verantwortung. Das ist für mich ein Stück Vermächtnis von Helmut Kohl.
Der Dritte im Rennen steht selbst für einen härteren Kurs in der Asylpolitik und ist womöglich vom Merz-Vorstoß überrascht worden. Jedenfalls ist er ein bisschen dagegen und ein bisschen dafür.
Die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklären, vor allem aber die EU-Außengrenze sichern. Ich finde, das sind die wichtigen Debatten, die wir führen müssen, und nicht ein Grundrecht in Frage zu stellen.
Klar ist, wer in Deutschland Asyl erhält, bekommt das meist auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention. Bei weniger als 2% ist es das individuelle deutsche Grundrecht auf Asyl. Auch deshalb ist die Kritik innerhalb und außerhalb der CDU laut. Friedrich Merz jedenfalls relativiert seine Aussage.
Für alle Interessierten noch einmal zum Mitschreiben. Ich bin für die Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl. Punkt.
Auch wenn Friedrich Merz jetzt zurückrudert, das Thema scheint von ihm gezielt gesetzt bei der ersten Regionalkonferenz im Osten. Da ist die AfD besonders stark. Von der AfD kam heute auch besonders starker Beifall. Eine sachliche Debatte jenseits von Wahlkämpfen, wie Friedrich Merz sie selbst vorschlägt, ist aber mitten im Wahlkampf um den CDU-Vorsitz kaum denkbar.
Gesundheitsminister Spahn sieht weiteren Verbesserungsbedarf bei der Bezahlung von Altenpflegern. Es könne nicht richtig sein, dass in vielen Regionen Altenpfleger 500 bis 800 Euro im Monat weniger verdienten als Krankenpfleger, sagte Spahn bei den Haushaltsberatungen im Bundestag. Gleichzeitig bezeichnete er die Pflegereform mit 13.000 zusätzlichen Stellen als wichtigen Schritt. Dies sei viel zu wenig, kritisierte dagegen die Linke. Auch bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen sieht die Opposition Nachholbedarf.
Er ist mit sich zufrieden. Im Gesundheitswesen habe die Große Koalition besonders viel auf den Weg gebracht, loben sich Gesundheitsminister Spahn und die SPD. So zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ab Januar wieder gleich viel in die Krankenkasse. In der Pflege gibt es mehr Geld und 13.000 zusätzliche Stellen.
In jedem Krankenhaus kommt was an. Das sind die konkreten Themen, die die Menschen interessieren. Wie es den Pflegekräften geht, wie es den Patienten geht, wie es den Pflegebedürftigen geht. So machen wir Gesundheits- und Pflegepolitik.
Das reiche nicht, kritisiert die Linkspartei.
Wir brauchen nicht nur 13.000 neue Pflegestellen, sondern 100.000. Das klingt erstmal viel, aber wir dürfen nicht vergessen, dass von 1995 bis 2006 über 50.000 Pflegestellen abgebaut wurden.
Die FDP vermisst eine umfassende Digitalisierungsstrategie.
Es gibt intelligente Pillendosen, die die Medikamenteneinnahmen überwachen und steuern. Es gibt eine Sonographie to go und Robotik ist eigentlich aus dem OP-Saal überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das alles ist nur ein Bruchteil von dem, was möglich ist, aber dann müssen wir es auch möglich machen.
Die AfD-Rednerin spricht auch in der Gesundheitsdebatte nur über ein Thema, Flüchtlinge.
Die AfD fordert daher eine bundeseinheitliche Routinetestung von Asylsuchenden auf HIV, denn die Dunkelziffer der Undiagnostizierten birgt ein großes epidemiologisches Potenzial.
Die SPD nennt das, Zitat, neuen Antisemitismus.
Die Juden sind angeschuldigt worden, sie würden die Pest verbreiten. Genau das Gleiche machen sie heute mit den Flüchtlingen.
An der Abstimmung ändert das nichts. Für das kommende Jahr hat der Gesundheitsminister somit einen Etat von rund 15 Milliarden Euro zur Verfügung.
Beim Deutschen Arbeitgebertag hat Verbandspräsident Kramer die Ausgabenpolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Der Regierung gehe es mehr um das Verteilen von sozialen Wohltaten als um die Zukunftssicherung, sagte Kramer. Er forderte mehr Tempo bei der Digitalisierung und die Zuwanderung von Fachkräften. Bundeskanzlerin Merkel zeigte Verständnis für die Sorgen der Arbeitgeber. Mit dem Entwurf für ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte habe die Koalition wichtige Weichen gestellt.
Der Bundestag hat heute auch eine wichtige Personalie entschieden. Mit 2/3-Mehrheit wählte das Parlament den bisherigen CDU-Abgeordneten Habert zum neuen Richter am Bundesverfassungsgericht. Dort wird der 46-Jährige in 2 Jahren voraussichtlich auch den Vorsitz übernehmen. Die Wahl Haberts war nicht unumstritten, weil er aus der aktiven Politik kommt.
Applaus für Stefan Habert. Bis heute war er noch einer von ihnen. Als Vize der Unionsfraktion hat er die Politik im Parlament aktiv mitgestaltet. Nun wechselt der Mannheimer Wirtschaftsanwalt nach Karlsruhe. Der Bundestag wählte ihn heute zum neuen Verfassungsrichter.
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das große darin zum Ausdruck kommende Vertrauen sehr herzlich.
Verfassungsrichter werden im Wechsel entweder vom Bundestag oder vom Bundesrat gewählt. Für die Wahl ist eine 2/3-Mehrheit nötig. Wichtig ist deshalb ein breiter Konsens über Parteigrenzen hinweg. Extrem polarisierende Kandidaten haben schlechte Chancen. Traditionell schlagen Union und SPD abwechselnd einen Kandidaten vor. Dieses Vorschlagsrecht haben sie aber auch schon an FDP und Grüne abgetreten. Der direkte Wechsel des Politikers auf die Richterbank wird auch kritisch gesehen, denn in Karlsruhe könnte Habert über Gesetze entscheiden, an denen er im Parlament selbst mitgearbeitet hat.
Dass ein Politiker ans Verfassungsgericht geht, ist nichts Neues. Jeder Richter, auch der Präsident, hat übrigens nur eine Stimme bei den Urteilen. Und trotzdem ist und bleibt das zumindest ein sensibles und umstrittenes Thema, weil gerade in diesen Zeiten intensiv über die Unabhängigkeit von Gerichten diskutiert wird und das Verfassungsgericht eben sehr stark vom Grundvertrauen der Bürgerinnen und Bürger lebt.
Habert soll nun als Vizepräsident auf Ferdinand Kirchhoff folgen. 2020 wird er dann voraussichtlich Andreas Voskuhle als Präsident des Verfassungsgerichts ersetzen und damit an der Spitze der insgesamt 16 Richter stehen.
Interne Dokumente der Bahn weisen auf erhebliche Probleme bei dem Staatskonzern hin. Nach einem Papier für den Aufsichtsrat, das dem ARD-Magazin Kontraste vorliegt, fehlen tausende Mitarbeiter, zudem mangle es an Geld für Investitionen. Nur jeder fünfte ICE sei voll funktionsfähig unterwegs. Verspätungen blieben für die kommenden Jahre ein Dauerthema. Die Bahn räumte Mängel ein, betonte aber zugleich, die Sicherheit sei gewährleistet.
Krisensitzung des Aufsichtsrates im Berliner Bahntower. Die Zahlen, die den Aufsichtsräten nach Kontrasteinformationen vorliegen, sind alarmierend. Nur noch jeder fünfte ICE fährt demnach ohne Mängel. Defekte Toiletten, Klimaanlagen und Abfalleimer, Bordbistros geschlossen. Nur 20% der ICEs seien vollständig funktionsfähig, so steht es in den internen Unterlagen. Die Instandhalter der Bahn können oft aus Kapazitätsgründen nur noch sicherheitsrelevante Probleme lösen.
Wir haben es damit zu tun, dass ein System, das über Jahrzehnte auf Sparen getrimmt worden ist, nunmehr kollabiert.
Brisant. Der Bahn fehlen 5.800 Vollzeitstellen im sogenannten betriebskritischen Bereich, also Lokführer, Zugbegleiter, Instandhaltungskräfte und IT-Spezialisten. Der Personalmangel drückt auch auf die Pünktlichkeit. Zurzeit sind nur 73% der Fahrten planmäßig. Von ihrer ursprünglichen Zielmarke für dieses Jahr, 82%, hat sich die Bahn verabschiedet. Die Quote wird laut Unterlagen jetzt für 2025 angepeilt. Die FDP fordert jetzt ein Eingreifen des Bundesverkehrsministers, denn die Bahn ist ein bundeseigenes Unternehmen.
Deswegen fordere ich von Minister Scheuer, der ja auch sehr gerne Bahn fährt, dass er jetzt die Konsequenzen zieht und organisatorische und auch personelle Konsequenzen bei der Deutschen Bahn einleitet.
Die Bahn teilt heute schriftlich mit, Zitat, mit dem aktuellen Stand der Fehlerbeseitigung in unserer Zugflotte sind wir selbst nicht zufrieden. Man sei an den Problemen dran.
Die Welthandelsorganisation WTO hat einen deutlichen Anstieg bei den Handelsbarrieren verzeichnet. Zwischen Mai und Oktober seien 40 neue Beschränkungen erlassen worden. Eine Zunahme in diesem Ausmaß habe es seit Beginn der Untersuchungen 2012 noch nicht gegeben. Die WTO warnte vor einer weiteren Verschärfung und den möglichen Folgen für Wachstum, Arbeitsplätze und Preise. Besonders die USA und China überziehen sich derzeit gegenseitig mit Strafzöllen.
Hochrangige EU-Vertreter haben in Ankara die umstrittene Inhaftierung von Politikern, Aktivisten und Akademikern kritisiert. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini mahnte Respekt für fundamentale Freiheiten an. Eine starke Türkei bedeute eine demokratische Türkei. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu reagierte verärgert. Sein Land gehe lediglich gegen Terroristen vor, erklärte er bei einer Pressekonferenz. In der vergangenen Woche hatte es eine Welle von Festnahmen gegeben.
Die klimaschädlichen Treibhausgase in der Atmosphäre nehmen immer mehr zu. Die Weltwetterorganisation hat 2017 neue Höchstwerte, unter anderem bei Kohlendioxid und Methan, gemessen. Beide Gase gelten als entscheidende Faktoren beim Klimawandel. Die Forscher warnen, es gebe keine Anzeichen für eine Trendwende und allmählich werde die Zeit knapp. Sollte der Ausstoß von Treibhausgasen nicht schnell verringert werden, hätte dies unumkehrbare Folgen für das Leben auf der Erde.
Nach 2 Jahren Umbau ist das Anne-Frank-Haus in Amsterdam wieder komplett geöffnet. Im Beisein von König Willem-Alexander präsentierte das Museum die neu gestaltete Dauerausstellung. Die alte wurde wegen der zahlreichen jungen Besucher überarbeitet. Viele wüssten zu wenig über die Geschichte der Judenverfolgung. Im Hinterhaus des Gebäudes hatte sich das jüdische Mädchen Anne Frank vor den Nazis versteckt und ihr Tagebuch geschrieben. Sie starb 1945 im KZ Bergen-Belsen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 23. November.
Unter leichtem Hochdruckeinfluss ändert sich am ruhigen, aber meist trüben Wetter wenig. Im Norden und Osten gibt's heute Nacht viele Wolken, sonst teils wolkig oder neblig, teils klar. Morgen oft trübe, die Sonne zeigt sich vor allem in den Höhenlagen sowie auf den Nord- und Westseiten der Berge. Am Nachmittag werden die Wolken im Süden dichter und am Abend sind erste Tropfen möglich. Im Norden heute Nacht bis 3, im Süden bis minus 5 Grad. In Oberschwaben morgen um 0, an den Alpen bis 11 Grad. Am Samstag stark bewölkt oder neblig trüb, zeitweise regnet es in Küstennähe und im Nordosten meist trocken. Am Sonntag liegt der Süden, am Montag der Norden auf der freundlicheren Seite. Gebietsweise fällt Regen, zum Wochenbeginn in der Mitte auch Schnee.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Umstrittener Felsen, Gibraltar und der Brexit-Streit und Katalog oder online, wie Amazon und der Otto-Versand sich auf die Zukunft vorbereiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.